des neuen Flugzeuges anzusprechen. Aus diesem Grunde hört auch die Konstruktionsarbeit an einem etwa in Serie laufenden Flugzeug niemals auf. Zum Beispiel sind an der Heinkel 111, welche nun bereits im Projekt seit 1932 und im ersten Musterflugzeug seit 1934 existiert, heute immer noch etwa 80 bis 100 Konstrukteure beschäftigt. Dieses zum Verstehen, natürlich hat die heutige Heinkel 111 mit der damaligen nichts mehr gemeint, die ist inzwischen schon 15, 16 Mal umkonstruiert worden. Dieses zum Verständnis der Konstruktionsvorgänge. Ich sprach nun vorhin von Änderungen schwerwiegender Art. Diese können so weit gehen, dass die Produktion ins Stocken kommt und aus militärischen Gründen muss auch ein derartiger Zustand unter Umständen in Kauf genommen werden. Es kann zum Beispiel vorkommen, dass ein Flugzeug, weil die Bewaffnung grundlegend geändert werden muss, aus Gründen der Schusswinkel ein ganz neues Rumpfende bekommen muss. Alle Vorrichtungen müssen geändert werden, müssen umgestellt werden. Aus der Flugzeugfabrik kommt eine ganze Zeit lang nichts heraus. Ein solcher Zustand kann für die Arbeitsdisziplin in dieser Flugzeugfabrik schwerwiegendste Folgen haben und hat sie auch meistens. Und hier muss ich Sie um Ihre tatkräftige Mithilfe bitten, denn Folgendes wird eintreten. Der gewissenhafte Teil der Gefolgschaft sagt, wie ist denn etwas derartiges möglich? Dies ist doch eine anständige Firma, wir haben immer Flugzeuge herausgebracht und nun mit einem Mal mitten im Krieg reißt die Produktion ab. Der andere Teil der Gefolgschaft, die Meckerer, die sagen, da seht ihr mal unsere Firmenleitung, mit einem Mal rutschen die ab, vollkommen mangelhafte Führung, schlechte Leitung. Weiterhin ist es dann unvermeidbar, dass bei derartigen Umstellungen Teile der Gefolgschaft nicht voll beschäftigt sind. Die unzufriedenen Elemente fangen nun zunächst an zu diskutieren und im zweiten Stadium fangen sie an, Briefe zu schreiben. Diese Briefe gehen natürlich an möglichst hohe Stellen. Die niedrigste Stelle ist vielleicht der Minister für Bewaffnung und Munition. Meistens gehen sie direkt an den Reichsmarschall oder an die Kanzlei des Führers. Die meisten dieser Briefe sind durch keine Sachkenntnis getrübt und in vielen Fällen, soweit die Briefe nicht anonym sind, sucht sich der Briefschreiber dadurch vorwärts zu rudern. Ich bestreite nicht, dass hier und da derartige Briefe auch ihre Berechtigung haben. Aber in den meisten Fällen sind sie tendenziös gefärbt. Es ist bei einer Umstellung nun einmal nicht möglich, zu jeder Stunde jeden Mann produktiv einzusetzen. Wie Herr Schlieker auch schon vorhin ausführte, haben wir durch die heutige Materialbewirtschaftung und durch die Verknappung des Materials und durch die Beschneidung unserer Lagervorräte auch bei den Umstellungen nicht das richtige Material zur Hand. Früher hatten wir das eher. Wir sind heute da eben sehr krisenempfindlich geworden. Oft ist es auch nicht möglich und in vielen Fällen ist es nicht möglich, jedem Mann nun den ihm zukommenden Arbeitsplatz zu geben, der nun seinen Fähigkeiten entspricht. Kommt eine Firma in diese Lage, so wird sie es mit größter Dankbarkeit begrüßen, wenn von Parteistellen beruhigend auf die Gefolgschaft eingewirkt wird. Für die Firmenleitung selbst, für den Betriebsführer, ist ja ein solcher geschilderter Zustand bestimmt nicht angenehm. Er muss aber im Interesse unserer Rüstung in Kauf genommen werden. Ich komme nun noch einmal zurück auf das Flugzeugprogramm. Dieses wird einmal eine erhebliche Steigerung erfahren und zum anderen eine erhebliche Konzentration auf Tag- und Nachtjagd. Das einzige Mittel, den Terrorgriffen des Feindes zu begegnen, ist die Tag- und Nachtjagd. Falls es hier gelingen sollte, die durchschnittliche Abschussquote im Durchschnitt auf etwa 15% zu bringen, so bin ich davon überzeugt. Oft ist es auch nicht möglich und in vielen Fällen ist es nicht möglich, jedem Mann nun den ihm zukommenden Arbeitsplatz zu geben, der nun seinen Fähigkeiten entspricht. Kommt eine Firma in diese Lage, so wird sie es mit größter Dankbarkeit begrüßen, wenn von Parteistellen beruhigend auf die Gefolgschaft eingewirkt wird. Für die Firmenleitung selbst, für den Betriebsführer, ist ja ein solcher geschilderter Zustand bestimmt nicht angenehm. Er muss aber im Interesse unserer Rüstung in Kauf genommen werden. Ich komme nun noch einmal zurück auf das Flugzeugprogramm. Dieses wird einmal eine erhebliche Steigerung erfahren und zum anderen eine erhebliche Konzentration auf Tag- und Nachtjagd. Das einzige Mittel, den Terrorgriffen des Feindes zu begegnen, ist die Tag- und Nachtjagd. Falls es hier gelingen sollte, die durchschnittliche Abschussquote im Durchschnitt auf etwa 15% zu bringen, so bin ich davon überzeugt, dass der Feind die Angriffe nicht mehr fortsetzen kann. Die Arbeitseinsatzlage ist aber zurzeit nun derartig schlecht, dass wir ohne umfassende Maßnahmen diese Produktion, die wir heute haben, kaum halten werden, geschweige denn steigern können. Wir haben zwar in die Flugzeugindustrie, sowohl in Motor, Zelle und Ausrüstung, eine große Zahl ungelernter Arbeiter, Ostarbeiter hineingepumpt. Und es ist nicht abzustreiten, dass der produktive Einsatz dieser ungelernten Leute durchaus erfolgreich war. Wir haben in den Fabriken laufende Bänder, die vollkommen von ungelernten Ausländern benietet werden. Durch die normale Fluktuation und durch die Einziehung der Wehrmacht haben wir aber zurzeit nicht mehr das Führungspersonal, weiterhin ungelernte Arbeiter produktiv einzusetzen. Man wird mir entgegenhalten, dass die Luftwaffenfertigung seit 1941 ihre Ausbringung verdreifacht hat, wobei der Zugang nur Ausländer waren und ein positiver Zugang kaum vorhanden war. Das andere war durch Fluktuation und Einziehungen wieder fort. Das ist richtig. Aber diese Verdreifachung fand zu einer Zeit statt, in der ein gleichlaufendes Programm einfach hochzutreiben war. Zurzeit sind wir aber gezwungen, auf der ganzen Linie neue Typen zur Einführung zu bringen. Und diese Umstellung können wir nicht mit Ostarbeitern allein machen. Herr Minister, Sie haben auf der Rechliner Tagung uns die Zusage gemacht, durch Stilllegung ziviler Fertigung bzw. sogenannter ziviler Heeresfertigung die stillzulegenden Firmen geschlossen mit den Ingenieuren in die Industrie überzuführen, in unsere Industrie überzuführen. Da es jetzt nicht möglich ist, aus der Armee Fachkräfte zurückzuführen, sehe ich die von Ihnen angekündigte Maßnahme als das einzige Mittel an, um die Produktion im Flugzeugbau vielleicht noch zu sichern. Ob das gelingt, hängt von der Durchführung Ihrer Maßnahmen ab. Herr Minister, entweder finden diese Umsetzungen aus der zivilen Fertigung umgehend statt, dann betrachte ich das Jägerprogramm als gesichert. Und ich bin dann auch überzeugt, dass es dem Jagdschutz gelingen wird, die Industrie weitestgehend zu schützen. Wenn die Umsetzungen aber nicht stattfinden oder nicht in genügendem Maße oder zu spät, dann fällt das Jägerprogramm. Dann wird nicht nur keine Steigerung eintreten, sondern dann ist auch das jetzige Programm nicht mehr zu halten. Und mit der Nichterfüllung des Jägerprogramms fällt zwangsläufig die Vorindustrie und die übrige Industrie den Bomben der Engländer zum Opfer. Ich gebe aus meiner Verantwortung als Leiter des Hauptausschusses Zellen noch einmal die Versicherung. Hängt von der Durchführung Ihrer Maßnahmen ab. Herr Minister, entweder finden diese Umsetzungen aus der zivilen Fertigung umgehend statt, dann betrachte ich das Jägerprogramm als gesichert. Und ich bin dann auch überzeugt, dass es dem Jagdschutz gelingen wird, die Industrie weitestgehend zu schützen. Wenn die Umsetzungen aber nicht stattfinden, oder nicht in genügendem Maße, oder zu spät, dann fällt das Jägerprogramm. Dann wird nicht nur keine Steigerung eintreten, sondern dann ist auch das jetzige Programm nicht mehr zu halten. Und mit der Nichterfüllung des Jägerprogramms fällt zwangsläufig die Vorindustrie und die übrige Industrie den Bomben der Engländer zum Opfer. Ich gebe aus meiner Verantwortung als Leiter des Hauptausschusses Zellen noch einmal die Versicherung ab, dass das Jägerprogramm, welches im Augenblick zur Verteidigung unseres Landes, zur Verteidigung unserer Industrie und zum Schutze des Lebens der Bevölkerung an erster Stelle steht, erfüllt wird und auch die befohlene Steigerung, wenn Sie, Herr Minister, die angekündigten Umsetzungen in die Vorindustrie und in die Endindustrie in wirkungsvoller Weise durchführen. Aber nur dann.
Reichsminister, Reichsleiter und Gauleiter. Das Flottenbauprogramm 1943 ist ein vom Großadmiral Dönitz aufgestelltes neues Programm und welches vom Führer befohlen wurde. Dieses Programm stellt gegenüber dem seitherigen Programm eine Erhöhung um etwa 50% im Durchschnitt vor. Die Veranlassung für die Erhöhung dieses Programmes ist bedingt durch die Seekriegslage, über welche der Großadmiral heute Nachmittag weitere Ausführungen machen wird. Es ist nun so, dass in diesem Programm nicht etwa große Schiffe enthalten sind, wie Großkampfschiffe, Schlachtkreuzer und so weiter, sondern das größte Schiff, das dieses Programm umfasst, ist der Zerstörer. Und auch dieser nur in kleinen Stückzahlen. Die Schwerpunkte des Programms bilden das U-Boot und das Schnellboot. Bei dem U-Boot ist aufgrund der Ereignisse auf dem Atlantik eine totale Neukonstruktion notwendig geworden, über welche auch der Großadmiral heute Nachmittag noch sprechen wird. Ich möchte zum besseren Verständnis hier nur so viel sagen, dass es sich dabei um ein neues Boot handelt, welches unter Wasser wesentlich größere Geschwindigkeiten hat als die seitherigen Boote. Die Ortung der Boote unter Wasser ist nämlich möglich. Und dadurch ist dann die Seekriegführung in der Lage, die heutige Abwehrmaßnahmen des Gegners total wegzuwischen. Es ist natürlich klar, dass nun eine solche totale Umkonstruktion, welche vor allen Dingen auch zu einem wesentlich größeren Boot führt als die seither üblichen Boote, dass eine solche Neukonstruktion nun mit unglaublich kurzen Terminen durchgezogen werden muss. Nach den Terminen, die ursprünglich normalerweise seitens der Marine vorgesehen waren, hätte es ungefähr so ausgesehen, dass das erste Boot Ende 1944 fertig geworden wäre, das Probeboot. Maßnahmen des Gegners total wegzuwischen. Es ist natürlich klar, dass nun eine solche totale Umkonstruktion, welche vor allen Dingen auch zu einem wesentlich größeren Boot führt als die seither üblichen Boote, dass eine solche Neukonstruktion nun mit unglaublich kurzen Terminen durchgezogen werden muss. Nach den Terminen, die ursprünglich normalerweise seitens der Marine vorgesehen waren, hätte es ungefähr so ausgesehen, dass das erste Boot Ende 1944 fertig geworden wäre, das Probeboot, dass man dann im Jahre 1945 so langsam in die Serienfabrikation in eine Nullserie eingetreten wäre. Das bedeutet, dass man im Jahre 1946 wieder Geleitzugschlachten größeren Stiles hätte machen können. Es ist ganz klar, dass das natürlich in heutigem Zustand nicht geht, denn bis dahin haben wir ja längst den Krieg verloren. Infolgedessen müssen ganz außerordentliche Maßnahmen ergriffen werden. Ich habe zu diesem Zweck in Blankenburg am Harz ein Konstruktionsbüro zusammengezogen mit einigen hundert Mann, die ich aus den Werften herausgeholt habe, und habe so kurze Termine gestellt, dass das erste Boot bereits im Ende April 1944 fertig werden muss. Gleichzeitig müssen wir das Risiko in Kauf nehmen, dass wir sofort in die Serie gehen, ohne eine wesentliche Erprobung. Das ist natürlich eine ungeheure Verantwortung, darüber müssen wir uns im Klaren sein, aber es hilft bei der heutigen Kriegslage nichts anderes. Wir müssen dieses Risiko eben einfach in Kauf nehmen und wir müssen uns der Verantwortung bewusst sein, und infolgedessen ist es natürlich von ungeheurer Wichtigkeit, dass alle, welche hier an diesem Programm mitarbeiten, sich dieser Verantwortung bewusst sein und ihr Möglichstes tun, dass nachher keine Panne passiert. Aber Sie sehen daraus, aus diesen unglaublich kurzen Fristen, dass das natürlich nur dann zu machen ist, wenn die Unterstützung von allen Seiten vorhanden ist. Darüber hinaus ist ja die Steigerung des Programmes gerade beim U-Boot 50% stückzahlmäßig Das Boot selber ist aber fast doppelt so groß als wie die seitherigen, sodass also rein fertigungsmäßig gesehen eine wesentliche Kapazitätsausweitung bei den Werften notwendig wäre. Diese Kapazitätsausweitung, die haben wir, die steht uns nicht zur Verfügung, können wir nicht durchführen. Infolgedessen haben wir nun einen ganz anderen Weg beschritten. Wir wollen diese neuen U-Boote in Sektionen bauen. Das heißt, wir schneiden das U-Boot quer durch in 8 Teile und die werden dann auf den einzelnen Werften fix und fertig montiert, fix und fertig gemacht, also montagefertig. Die 8 Teile werden dann zusammengefügt, miteinander verbunden und das Boot geht ins Wasser. Was wollen wir damit erreichen? Wir wollen damit erreichen, dass wir durch die Spezialisierung dieser Arbeiten mit weitgehenden Vorrichtungen arbeiten können, was seither nicht möglich war, und dadurch auf wesentlich kürzere Arbeitszeiten zurückkommen. Wir wollen also letzten Endes ungefähr dasselbe machen, was der Henry Kaiser in Amerika mit seinen Liberty-Schiffen ja bereits auch schon in die Tat umgesetzt hat. Dadurch ist uns erst möglich, die großen Stückzahlen des neuen Programmes überhaupt durchzuführen. Ich gehe deswegen so ausführlich gerade auf diese Sache ein, weil das natürlich eine Umwälzung in den Arbeiten, im Arbeitsablauf bei unseren ganzen Werften mit sich bringt und teilweise auch bei der Zulieferindustrie. Die 8 Teile werden dann zusammengefügt, miteinander verbunden und das Boot geht ins Wasser. Was wollen wir damit erreichen? Wir wollen damit erreichen, dass wir durch die Spezialisierung dieser Arbeiten mit weitgehenden Vorrichtungen arbeiten können, was seither nicht möglich war, und dadurch auf wesentlich kürzere Arbeitszeiten zurückkommen. Wir wollen also letzten Endes ungefähr dasselbe machen, was der Henry Kaiser in Amerika mit seinen Liberty-Schiffen ja bereits auch schon in die Tat umgesetzt hat. Dadurch ist uns erst möglich, die großen Stückzahlen des neuen Programmes überhaupt durchzuführen. Ich gehe deswegen so ausführlich gerade auf diese Sache ein, weil das natürlich eine Umwälzung in den Arbeiten, im Arbeitsablauf bei unseren ganzen Werften mit sich bringt und teilweise auch bei der Zulieferindustrie. Ich komme nun zum Schnellboot. Beim Schnellboot ist die Lage insofern sehr katastrophal, wenn ich das direkt so sagen möchte, weil im Augenblick die Verluste größer sind als das, was wir bauen. Wir müssen deswegen die Stückzahl verachtfachen. Und es muss erreicht werden, dass wir bis Mitte nächsten Jahres auf die 8-fach größere Stückzahl kommen als das, was wir heute bauen. Das ist bootsmäßig gesehen möglich. Motorenmäßig hat er sehr große Schwierigkeiten. Und zwar deswegen, weil der Schnellbootsmotor ein ganz hochgezüchteter Dieselmotor ist, welcher in seiner Fertigungsweise der Flugmotorenklasse entspricht. Und da wir ja, wie wir vorhin schon gehört haben, auch in der Flugmotorensparte einen sehr großen Engpass haben, so werden wir also haben wir hier mit großen Schwierigkeiten zu rechnen. Aber auch diese Schwierigkeiten müssen überwunden werden. Die übrigen Überwasserschiffe sind aber genauso notwendig, denn die Zerstörer, Torpedoboote, Geleitboote und so weiter sind notwendig, um überhaupt den U-Booten beispielsweise aus der Atlantikküste die Ausfahrt zu ermöglichen. Denn es ist ja ganz klar, dass der Feind genau erkannt hat, wo die Achillesferse für ihn sitzt und infolgedessen mit seiner Luftwaffe und auch mit seinen Seestreitkräften mit allen Mitteln versucht zu verhindern, dass die U-Boote aus ihren Ausstützpunkten in Frankreich im Mittelmeer auslaufen können. Und dazu braucht man eben diese Hilfsschiffe. Man braucht sie aber auch als Geleit für unsere Versorgung nach Norwegen. Wir müssen ja den Küstenschutz in Norwegen, müssen wir ja auch im Gang halten. Und dazu braucht man eben die anderen Torpedoboote, Gleitschiffe, genauso wie die U-Boote und wie die Schnellboote. Außerdem hat sich der Minenkrieg von Jahr zu Jahr außerordentlich verschärft und wird sich natürlich noch mehr verschärfen aufgrund der Einengung, welche uns nun durch die Vorgänge im Süden, in der Adria, im Tyrrhenischen Meer und so weiter vom Feinde aufgezwungen wird. Auch für den Minenkrieg sind die Minenlegboote und die Minensuchboote, also die Räumboote, natürlich von großer Wichtigkeit. Auch hier wollen wir beispielsweise die Steigerung dadurch meistern, dass wir die Sektionsbauweise beim M-Boot übernehmen in offenen Werften. Also auch hier einzelne Bootsteile fix und fertig machen und dann nach dem Baukastensystem das Ganze auf das Schiff. Und dazu braucht man eben die anderen Torpedoboote, Gleitschiffe, genauso wie die U-Boote und wie die Schnellboote. Außerdem hat sich der Minenkrieg von Jahr zu Jahr außerordentlich verschärft und wird sich natürlich noch mehr verschärfen aufgrund der Einengung, welche uns nun durch die Vorgänge im Süden, in der Adria, im Tyrrhenischen Meer und so weiter vom Feinde aufgezwungen wird. Auch für den Minenkrieg sind die Minenlegboote und die Minensuchboote, also die Räumboote, natürlich von großer Wichtigkeit. Auch hier wollen wir beispielsweise die Steigerung dadurch meistern, dass wir die Sektionsbauweise beim M-Boot übernehmen in offenen Werften. Also auch hier einzelne Bootsteile fix und fertig machen und dann nach dem Baukastensystem das ganze Schiff auf der Helling zusammensetzen, verschweißen, zusammenmontieren, sodass wir einen wesentlich kürzeren Durchlauf bekommen, bei wesentlich geringeren Arbeitszeiten, als das seither überhaupt möglich war. Die Versorgung und der Nachschub von Norwegen, von unseren Truppen, überall, ist vor allen Dingen auch eine sehr wichtige Aufgabe, welche nicht übersehen werden darf. Der Gauleiter Kaufmann in seiner Eigenschaft als Reichskommissar für die Seeschifffahrt hat sein Hansa-Programm, das er aufgestellt hat, auch dieses Hansa-Programm muss unbedingt durchgezogen werden. Denn wenn wir keine Erze bekommen von Norwegen, insbesondere nachdem die Schweden jetzt den Transitverkehr gesperrt haben, so kommen wir hier mit unserer Stahl- und Eisenversorgung genauso in Schwierigkeiten, als wie durch Ausfall von Eisen- und Stahlwerken im Ruhrgebiet durch Feindeinwirkung. Vor allen Dingen möchte ich hier in diesem Zusammenhang noch auf einen Punkt aufmerksam machen, das ist der Kleinschiffsraum. Gerade der Kleinschiffsraum hat eine ganz besondere Bedeutung für den Nachschub und für unsere Versorgung. Wenn ich beispielsweise diese Evakuierung von Korsika, welche gestern im Heeresbericht mitgeteilt wurde, die ist fast ausschließlich mit kleinen Fährprämen, Fähren, diese Siebelfähren und kleinem Bootsraum durchgeführt worden. Das ist eine ganz gewaltige und enorme Leistung. Aber es hat natürlich auch seine Gründe, denn das große Schiff ist ja viel torpedoempfindlicher als wie das kleine Schiff mit seinem kleinen Tiefgang. Das heißt, die Großraumschiffe werden sehr leicht das Opfer unserer Feinde, der feindlichen Flugzeuge, der feindlichen U-Boote, während eben der regelmäßig kleine Fährprahm mit einem Tiefgang von etwa 1,20 Meter bis höchstens 1,50 Meter, je nach Beladung, natürlich wesentlich unempfindlicher ist gegen die Torpedos. Wir werden deswegen dazu kommen, dass wir den Kleinschiffsraum noch viel stärker ausbauen müssen, zu Lasten des Großschiffsraums. Es ist ganz klar, dass nun die Durchführung dieses neuen Flottenbauprogramms nur dann ermöglicht werden kann, wenn wir eine unerhörte Kraftanstrengung machen. Diese Kraftanstrengung bezieht sich aber nicht nur auf die Werften, sondern vor allen Dingen auch auf die Motorenfabriken, in denen ja ein ganz besonderer Engpass vorhanden ist, und auch in der ganzen übrigen Zulieferindustrie. Das bedeutet, dass das, was vorher die Herren Kameraden Roland und Schlieger ausgeführt haben, genauso natürlich auch für den Schiffsbau zutrifft. Ich möchte bei dieser Gelegenheit bitten, dass das Notwendige dazu kommen, dass wir den Kleinschiffsraum noch viel stärker ausbauen müssen, zu Lasten des Großschiffsraums. Es ist ganz klar, dass nun die Durchführung dieses neuen Flottenbauprogramms nur dann ermöglicht werden kann, wenn wir eine unerhörte Kraftanstrengung machen. Diese Kraftanstrengung bezieht sich aber nicht nur auf die Werften, sondern vor allen Dingen auch auf die Motorenfabriken, in denen ja ein ganz besonderer Engpass vorhanden ist, und auch in der ganzen übrigen Zulieferindustrie. Das bedeutet, dass das, was vorher die Herren Kameraden Roland und Schlieger ausgeführt haben, genauso natürlich auch für den Schiffsbau zutrifft. Ich möchte bei dieser Gelegenheit bitten, dass das notwendige Verständnis für die harten Maßnahmen aufgebracht wird, welche die Voraussetzungen zur Durchführung unseres Programms sind. Es ist ganz klar, dass durch diese von mir vorhin angedeutete Spezialisierung auf den Werften eine revolutionäre Umgestaltung sich ergibt, die ja darin besteht, dass nun eine Werft, welche seither so und so viele verschiedene Schiffstypen gebaut hat, nun in Zukunft eben nur noch eine spezielle Sektion eines U-Bootes beispielsweise herstellt, und das bedeutet eine Spezialisierung und auch teilweise eine Nichtausnutzung der vorhandenen Hellinganlagen, Hallen, eventuell sogar Werkzeugmaschinen, sodass also nun eine Umsetzung auch dieser Werkzeugmaschinen erfolgen muss und alle solche Dinge. Darüber hinaus aber ist die Intensität der Arbeit, insbesondere bei den Werften, noch steigerungsfähig. Es wird noch nicht überall auf den Werften mehr als 50 oder 52 Stunden gearbeitet. Das muss natürlich aufhören. Wir können uns das nicht mehr leisten, insbesondere bei einem solchen kriegsentscheidenden Programm wie das Flottenbauprogramm 43. Wir müssen auch bei den Werften in Bezug auf die Betriebsführung noch zu wesentlich moderneren Methoden kommen, so wie dies in den anderen Industriezweigen schon längst der Fall ist. Auch hier liegt noch eine Riesenarbeit vor uns. Insbesondere auch in der Einführung der neuen Reichslohnkatalogen und allen diesen Dingen. Da ist gerade bei den Werften erstaunlicherweise noch sehr viel zu machen, wie ich feststellen musste. Auch in der Arbeiterzusammensetzung. Es sind da beispielsweise Werften da, da fällt einem direkt auf, wenn man durchgeht, wie viele frische junge Leute im Alter von 21, 22, 23 Jahren noch vorhanden sind. Und der neue Erlass, der jetzt von Reichsminister Speer herauskommt, wonach die Jahrgänge 14 und jünger restlos eingezogen werden müssen, betreffen die Werften außerordentlich stark. Und es ist eine große Belastung für die Werften. Sie muss aber durchgeführt werden. Darüber besteht kein Zweifel. In meinen eigenen Unternehmungen, da ist keiner mehr im Jahrgang jünger als wie Jahrgang 14 vorhanden. Das kann ich hier mit gutem Gewissen beteuern. Und das, was hier geht, das muss auch bei den anderen Industriezweigen gehen. Aber ich fürchte, dass nun gerade von diesem Gesichtspunkt aus nach den politischen Stellen hin dann große WW-Geschreie kommen werden. Und da möchte ich Sie bitten, meine Gauleiter, dass Sie also das von vornherein gleich abwiegen. Denn irgendwie brauchen wir ja Soldaten an den Fronten, ohne die können wir den Krieg nicht führen. Und es muss hier gerade bei den Werften etwas ganz Besonderes geschehen.